In Vorlesung 23 beginnen wir mit einer kleinen Variante des Satzes über dominierte oder majorisierte Konvergenz. Der Punkt dabei ist, bei dieser Abschwächung braucht man keine uniforme summierbare Majorante. Was passiert genau? Auf Seite 328, wenn Sie da die Voraussetzungen an G und GK anschauen. G und GK sind gegebene Funktionen vom Raum X, X natürlich wieder mit Maß Lambda versehen. Die beiden Funktionen haben Werte in R quer und sollen Lambda summierbar sein. Dann Funktionen FK und F, ebenfalls von X nach R quer messbar. Und die neue Bedingung, die abgeschwächte Version der Majorantenbedingung, der Betrag von FK ist kleiner oder gleich dem Betrag von GK, zumindest Lambda fast überall, für alle K. Des Weiteren punktweise Konvergenz FK gegen F, GK gegen G, fast überall. All diese Voraussetzungen implizieren, dass der Absolutbetrag von FK minus F integriert gegen 0 geht, bei K gegen unendlich. Also nochmal eine leichte Verallgemeinerung des Satzes von Lebesgue über majorisierte oder dominierte Konvergenz mit dem Unterschied, dass die Funktionen FK dem Betrage nach nicht durch eine uniforme Funktion G majorisiert werden, sondern dass man eine Folge von Majoranten hat, die jede einzelne summierbar sein muss. Zur Übung schauen Sie sich den Beweis mal an. Der Beweis ist fast wörtlich zum Beweis des alten Satzes mit entsprechender Änderung, wenn G durch GK ersetzt wird. Der nächste Punkt, den wir uns anschauen, wie auf Seite 328 unten angedeutet, die Frage, was kann man umgekehrt aus der Konvergenz des Integrals von FK minus F-Betrag gegen 0 schließen. Welche Konvergenz ergibt sich aus dieser integralen Konvergenz? Das ist zusammengefasst in dem Satz 25.8 auf Seite 329. Nochmal die Voraussetzungen, jetzt angepasst auf die Fragestellung. Wir haben die Funktionenfolge FK, die Funktion F von x nach r quer. Alles soll Lambda summierbar sein und mit der Zusatzinformation die Integrale der Funktion FK minus F Betrag gehen gegen 0 bei K gegen unendlich. Folgerung: Man hat die Konvergenz von FK gegen F dem Maße nach. Kommen wir gleich drauf, was das bedeutet. Wir haben uns das vor einiger Zeit schon angeschaut. Konvergenz dem Maße nach. Und als Konsequenz nicht punktweise Konvergenz der ganzen Folge, aber zumindest eine Teilfolge der Folge FK, konvergiert punktweise fast überall. Wenn wir die Konvergenz dem Maße nach bewiesen haben, dann ergibt sich die zweite Aussage, also die punktweise Konvergenz fast überall, mit dem Satz von Ries, den wir früher uns überlegt haben. Beziehungsweise überlegt ist das falsche Wort, wo zumindest eine Referenz angegeben war, wo man diesen Schluss von Maßkonvergenz auf punktweise Konvergenz einer Teilfolge findet. Beweisen wir die Maßkonvergenz, das heißt, wir geben ein Delta größer 0 vor und definieren für Indizes k aus n die Mengen e mit Index k von Delta. Das sind alle Punkte x aus dem Raum x, sodass der Abstand von fkx zu f von x größer gleich Delta ist. Maßkonvergenz bedeutet, bei festem Delta müssen wir zeigen, dass Lambda-Maß dieser Mengen ek Delta geht gegen 0, wenn k gegen unendlich läuft. Wie kriegen wir das hin? Wir benutzen unsere Voraussetzung, dass die Integrale konvergieren in der Form. Delta ist vorgegeben. Jetzt wählen wir noch irgendein Epsilon größer 0. Und dazu finden wir dann nach der Konvergenz der Integrale Ein Startindex K0, sodass das Integral von fk minus f, Absolutbetrag, kleiner ist als Delta mal Epsilon. Etwas technische Wahl ergibt aber im Endeffekt das, was wir wollen. So, und dann fangen wir abzuschätzen, was passiert für k größer gleich K0, wenn wir über diesen Startindex drüber gehen, mit dem Maß, dem Lambda-Maß der Mengen EK Delta. Das Lambda-Maß von EK Delta kann man schreiben als 1 durch Delta mal Lambda-Maß. Und jetzt beachtet man, dass FK minus F dem Betrag nach auf EK Delta größer gleich Delta ist. Das heißt, wir haben die Ungleichung, die auf Seite 330 in der Mitte steht. Mit der Konsequenz, das Lambda-Maß der Menge EK Delta wird abgeschätzt durch 1 durch Delta mal das Integral über die Menge EK Delta von FK minus F Absolutbetrag. Dann machen wir es nochmal größer, indem wir nicht über die Menge EK Delta integrieren, sondern über den ganzen Raum. Vorfaktor 1 durch Delta schleppen wir mit und benutzen dann das, was in der dritten Zeile der Seite steht, oder genauer in der vierten Zeile, das Integral über x, über den ganzen Raum von fk minus f Betrag, dass das kleiner ist als Delta mal Epsilon. Da sieht man auch, warum man diese merkwürdige Wahl auf der rechten Seite getroffen hat, also kleiner Delta Epsilon. Denn im Endergebnis stellt sich jetzt raus, für alle k größer gleich K0 ist das Lambda-Maß der Mengen EK Delta eben kleiner als Epsilon. Epsilon war beliebig, K0 haben wir in Abhängigkeit berechnet, bedeutet, der Limes wie in der letzten Zeile aufgeschrieben, k gegen unendlich von Lambda EK Delta ist 0. Konvergenz dem Maße nach und damit haben wir den Satz bewiesen. Mit den Vorbemerkungen natürlich, Zitatsatz von Ries, der dann die punktweise Konvergenz fast überall für eine Teilfolge noch liefert. Damit ist die Rubrik Konvergenzsätze diskutiert. Der nächste Punkt, überschrieben auf Seite 331, Produktbildung von Maßen und damit verbunden Verfahren zur Volumen- und Integralberechnung bei Produktmaßen. Das ist der Satz von Fubini, plus Anwendungen eben zugeschnitten auf Situationen, wo man ja Produktmaße ausrechnen soll. Wie kommt man auf Produktmaße? Wir haben auf Rn für n größer gleich 2 das Maß Ln und auf R das Maß L1. R2 ist R kreuz R und da kann man vielleicht die Vorstellung haben, das Maß L2 ergibt sich als Produkt der Maße L1 mit sich, als Produkt der Maße des Maßes L1 mit sich selbst. Anders gefragt, was wir machen wollen, überschrieben als Zielsetzung, wir wollen eine Funktion integrieren, f hängt von n Veränderlichen ab, bezüglich des n-dimensionalen Maßes und die Idee, auf die man kommen kann, und die nahe liegt, dieses Integral als n-fach iteriertes Integral auszurechnen. Das heißt, man integriert erst aus bezüglich der ersten Variable dx1, dann nach x2 und im letzten Schritt nach xn. Also ein n-dimensionales Integral, genauer ein Integral bezüglich des n-dimensionalen Lebesgue-Maßes, lässt sich vermutlich ausrechnen, indem man schrittweise bezüglich L1 die einzelnen Variablen ausintegriert. Um das zu präzisieren, brauchen wir den Begriff des Produktmaßes. Da fangen wir einfach an. Einfach heißt, wir nehmen nur zwei Maße. Wie in der Definition 25.4 auf Seite 331 haben wir zwei Mengen, Trägermengen x und y. Auf der ersten Trägermenge das Maß Lambda und auf der Trägermenge Y betrachten wir ein weiteres Maß, das nennen wir Rho. Mit diesen beiden Maßen bilden wir das sogenannte Produktmaß Lambda kreuz Rho. Das soll ein Maß werden auf dem kartesischen Produkt x Kreuz y. Und dieses Produktmaß wird ähnlich zum Lebesgue-Maß Ln definiert. Und zwar so. Beim Lebesgue-Maß haben wir überdeckt mit Mengen, deren Volumina wir ausrechnen konnten. Dann haben wir diese Volumina summiert und das Ganze möglichst optimal gestaltet. Und hier machen wir es ähnlich. Hier überdecken wir auch mit Mengen, deren Volumen wir ausrechnen können. Was heißt das? Vorletzte Zeile von Seite 331. Wir starten mit irgendeiner Teilmenge namens C von x Kreuz y und definieren das Produktmaß in der letzten Zeile Lambda Kreuz Rho von C als Infimum. Jetzt summieren wir die Produkte Lambda AI Rho BI. Und zwar summieren wir die von 1 bis unendlich. Und welche Summen treten da auf? Welche Bedeutung haben die Mengen AI und BI? Wie gesagt, das ist ähnlich wie bei der Definition des Lebesgue-Maßes. Wir überdecken unsere Menge C, wie auf Seite 332 oben aufgeschrieben, als wir überdecken unsere Menge C mit Produkten AI Kreuz BI in absehbarer Weise, wobei die Mengen AI und BI beliebig in X bzw. Y gewählt werden. Also C wird überdeckt in absehbarer Weise durch eine Familie von Produktmengen. Und bei der Produktmenge AI Kreuz BI, ja was soll da das neue Maß sein? Das ist einfach Produkt der Einzelmaße, also Lambda AI multipliziert mit Rho von BI. Also nochmal die Erinnerung beim Lebesgue-Maß, da haben wir die Menge mit Würfeln überdeckt oder Quadern. Für Quader und Würfel haben wir das Elementarvolumen gehabt, also konnten wir insgesamt die Summe der Elementarvolumina bilden als erste Näherung für das Lebesgue-Maß. Und um dann wirklich eine gute Näherung zu bekommen, haben wir das Infimum davor geschrieben. Und hier ist es ähnlich, man überdeckt die Menge C mit Mengen, die man im Griff hat, also mit solchen Produkten A Kreuz B. Für das Produkt stellt man sich vor, da ist das neue Maß einfach das Produkt der Einzelmaße. Und dann, um das optimal zu gestalten, schreibt man vor das Ganze noch das Infimum. Nochmal zur Erinnerung oder zur Warnung, die Konvention dabei ist, 0 mal unendlich ist 0. Das heißt, bei der Produktbildung Lambda AI multipliziert mit Rho BI, wenn einer der Faktoren 0 ist, der andere unendlich, vereinbarungsgemäß wird dann das Produkt gleich 0 gesetzt. Ja, welche Eigenschaften hat dieses Objekt, was in der letzten Zeile von Seite 331 definiert wird? Das Produktmaß, sagen wir ja schon, wo wir es gar nicht wissen, Lambda Kreuz Rho. Das ist der Satz 25.9 in der Mitte von Seite 332. Da steht, Lambda Kreuz Rho ist tatsächlich ein äußeres Maß, nochmal der Deutlichkeit habe dazu geschrieben, auf dem Produktraum x Kreuz y. Der Beweis, eine Wiederholung dessen, was ich mehrfach gesagt habe, die Definition des Produktmaßes ist vom Konzept her völlig analog zur Definition des n-dimensionalen Lebesgue-Maßes. Man überdecke irgendwie abzählbar. Für die Bausteine der Überdeckung hat man einen Maßbegriff. Dann summiere man die Einzelmaße und mache das möglichst gut, indem man das Infimum vor diese Summen schreibt. Und wer ja nicht überzeugt ist, der kann selber oder sollte selber nochmal nachrechnen, dass wirklich alle Maßeigenschaften erfüllt sind. Dass wir mit der Bildung Lambda Kreuz Rho ein äußeres Maß auf dem Produktraum definiert haben. Die übliche Liste von Bemerkungen. Wir haben das Produktmaß definiert und dabei ja sozusagen unterstellt in gewisser Weise bei den einfachen Mengen vom Typ A Kreuz B, A-Teilmenge x, B-Teilmenge y, dass das Produktmaß von so einem Produkt auch sich als Lambda a multipliziert mit Rho von b ausrechnen lässt. Nur diese Vorstellung trügt etwas, da ist man zu optimistisch. Was man mit Sicherheit weiß, die Bemerkung 1, es gilt die Ungleichung Stern. Das Produktmaß von der Produktmenge ist das Produkt der einzelnen Maße. Ist kleiner gleich dem Produkt der einzelnen Maße. Also Stern, da steht nicht gleich, sondern kleiner gleich. In konkreten Fällen beim Lebesgue-Maß lässt sich Gleichheit beweisen, aber ohne weitere Voraussetzungen an Lambda und Rho gilt in dieser Beziehung Stern wirklich nur kleiner gleich. Bemerkung 2 charakterisiert das Produktmaß. Das Produktmaß ist das Supremum aller Maße auf dem Produktraum mit dieser Eigenschaft Stern. Also Lambda kreuz Rho ist sozusagen die größte Möglichkeit, ein Maß auf dem Produktraum zu konstruieren, das diese Ungleichung Stern erfüllt. Und vielleicht springen wir direkt mal eine Seite weiter auf die Seite 333a. Wie kann man die Maximalität von Lambda kreuz Rho zeigen? Wir schauen uns irgendein Maß an, Maß μ, auf dem Produktraum mit der Eigenschaft, dass μ von a kreuz b kleiner gleich Lambda a mal Rho von b ist. Wir wissen, das Produktmaß, wenn wir für μ das Produktmaß wählen, das hat diese Eigenschaft. Und μ sei jetzt irgendein Maß, das diese Ungleichung erfüllt bei beliebiger Wahl von Teilmengen a in x und Teilmengen b von y. Und die Behauptung, so ist die Bemerkung 2 auf der vorigen Seite zu interpretieren, μ ist dann kleiner oder gleich dem Produktmaß. Wie kann man das begründen? Wir nehmen irgendeine Teilmenge c in x kreuz y und wählen zu epsilon größer 0 Mengen ai in x, bi in y, sodass einerseits c überdeckt wird durch diese Mengen ai kreuz bi, also c-Teilmenge Vereinigung i gleich 1 bis unendlich ai kreuz bi. Und ja, das ist die Definition des Produktmaßes Lambda kreuz Rho als Infimum. Die eingerahmte Forderung ist Summe i gleich 1 bis unendlich Lambda ai Rho bi. Das ist kleiner oder gleich dem Produktmaß der Menge c plus Epsilon. Das heißt, die Überdeckung der Menge c durch die Mengen ai kreuz bi ist bis auf das Epsilon optimal gewählt. Was folgt? Wir berechnen μ von c. Nach der Monotonie, μ ist ein Maß, ist das Maß von c, das μ-Maß von c, kleiner gleich dem μ-Maß der Vereinigung all dieser Mengen ai kreuz bi, weil eben c enthalten ist in dieser Vereinigung. Jetzt benutzen wir nochmal die Monotonie des Maßes μ und sehen, das wiederum ist kleiner gleich vorletzte Zeile der Ergänzungsseite der Summe i gleich 1 bis unendlich μ von ai kreuz bi. So, und jetzt benutzen wir die Information, nämlich die Ungleichung Nummer 1 oben auf der Seite. Die liefert uns, dass die Summe der Maße μ ai kreuz bi kleiner gleich der Summe Lambda ai Rho bi ist. Das ist ja gerade die Voraussetzung, die wir in der Ungleichung 1 gemacht haben. So, und dann die Konstruktion unserer Überdeckung, letztlich im letzten Schritt, das wieder ist kleiner gleich dem Produktmaß von c plus Epsilon. Epsilon war beliebig, die Menge c war beliebig, Ergebnis, μ von c ist immer kleiner oder gleich Produktmaß von c. Also nochmal, wenn wir irgendein Maß μ auf dem Produktraum haben und dieses Maß die Eigenschaft hat, dass für ein kartesisches Produkt A Kreuz B das Maß abgeschätzt werden kann durch das Lambda-Maß der ersten Menge, multipliziert mit dem Rho-Maß des zweiten Faktors, dann muss dieses Maß kleiner gleich unser definierten Produktmaß sein. Und das erklärt die Bemerkung 2, nämlich dass unser Produktmaß sozusagen das Supremum aller Maße ist auf dem Produktraum, das diese Ungleichung Stern von Seite 333 oben erfüllt. So viel zur Bemerkung 2. Wenn man zwei Maße miteinander multiplizieren kann, jetzt sind wir bei Bemerkung 3 auf Seite 333 unten, dann ist es kein Akt, endlich viele Maße miteinander zu multiplizieren. Das heißt, wir haben jetzt n Trägermengen, x1 bis xn, das kartesische Produkt davon, und wir definieren das Produkt Lambda 1 Kreuz Lambda 2 und so weiter Kreuz Lambda n. Das lässt sich rekursiv machen. Wer Lust hat, kann das aufschreiben. Da wird natürlich identifiziert, dass x1 Kreuz x2 Klammer drum Kreuz x3 dasselbe ist, als wenn man die Klammer verschiebt oder gar keine Klammer setzt. Das wird dabei unterstellt. Und wenn man das Maß so definiert, in dieser Weise, dann gilt auch das Assoziativgesetz. Das heißt, es ist völlig egal, ob man erst das Produkt Lambda 1 Kreuz Lambda 2 bildet, als Maß auf x1 Kreuz x2 interpretiert und dann nochmal mit dem dritten Faktor multipliziert, oder ob man das Maß Lambda 1 mit dem Produktmaß von Lambda 2 Kreuz mit dem Produktmaß von Lambda 2 und Lambda 3 multipliziert. Und weil das so ist, braucht man keine Klammern setzen und spricht deshalb auch vom n-fachen Produkt der Maße Lambda 1 bis Lambda n auf dem Raum x1 Kreuz x2 bis hin zu xn. So ist auch der nächste Satz zu interpretieren. Der knüpft jetzt an die einleitenden Bemerkungen. Der Satz 2510. Was sagt er? Das Maß ln plus m. Was würde man unter ln plus m verstehen? Würde man verstehen als Maß auf dem Raum rn plus m. Da werden die Dimensionen sozusagen auseinandergenommen, oder, wenn Sie so wollen, das Produkt von ln mit lm gebildet. Und das ist dasselbe, als wenn man jetzt das L1 nimmt und L1 n plus m-fach mit sich selbst multipliziert. Also nochmal, auf dem Rn plus m, dem n plus m dimensionalen euklidischen Raum, hat man das Lebesgue-Maß mit der Dimension n plus m in kanonischer Weise. Den Raum Rn plus m kann man auch interpretieren oder gleichsetzen als Rn Kreuz Rm. Auf dem Rn hat man das Maß Ln, auf dem Rm das Maß Lm. Und was jetzt da steht, ist, dass das n plus m dimensionale Lebesgue-Maß identisch ist mit dem Produkt Lebesgue-Maß der Dimension n und Lebesgue-Maß der Dimension m. Und weil das so ist, für beliebige Wahlen von n und m, letztendlich kommt man zu dem Ergebnis, das n-dimensionale Lebesgue-Maß ist nichts anderes als das n-fache Produkt des L1-Maßes mit sich selbst. Ein paar Worte zum Beweis. Man beweist zunächst, auf der nächsten Seite geht's los, Seite 335, eine Ungleichung. Die Ungleichung sagt aus, vorab Trägerraum, Trägermenge ist der euklidische Raum der Dimension n plus m. In dem arbeiten wir. Auf dem Raum haben wir das Produkt ln Kreuz lm und das n plus m dimensionale Lebesgue-Maß. Und in der Ungleichung 1 wird behauptet, Das Produktmaß LN, Kreuz LM, liegt unterhalb, im Sinne von kleiner gleich, dem N plus M dimensionalen Lebesgue-Maß auf RN plus M. Gut, wie zeigt man das? Jetzt sind wir wieder bei handfesten Aufgaben. Da geht es zurück in die Definition. Das N plus M dimensionale Maß von irgendeiner Menge C, per Definition das Infimum, man nehme Quader, QI heißen die, Quader in RN plus M, berechne deren N plus M dimensionalen Elementarinhalt und summiere die Inhalte auf. Die Quader sollen die Menge C überdecken. Und wie sieht ein N plus M dimensionaler Quader aus? Das QI hat die Form QI, oben ein kleines N geklammert, Kreuz QI, oben ein kleines M geklammert. Soll heißen, den N plus M dimensionalen Quader kann ich schreiben in kanonischer Weise als kartesisches Produkt von einem N dimensionalen Quader mit einem M dimensionalen Quader. So, und damit kann ich das Elementarvolumen von QI in der Dimension N plus M ausrechnen. Das ist nichts anderes als das Produkt des n-dimensionalen Anteils, Elementarinhalt davon, mit dem Elementarinhalt des m-dimensionalen Anteils. Summe davor und Infimum links außen. Also hier steckt nichts dahinter. Die Menge C, die in dem hochdimensionalen Raum Rn plus m liegt, wird überdeckt mit n plus m-dimensionalen Quadern. Und die n plus m-dimensionalen Quader zerlegt man natürlicherweise in den n-dimensionalen vorderen Anteil und die restlichen Komponenten mit m-Dimensionen. So, wo sind wir jetzt? Ach so, bei dem Ungleichungszeichen. Ziemlich weit unten auf der Seite. Wie kann man das nach unten abschätzen? In der Zeile vor dem Ungleichungszeichen wird das Infimum gebildet bezüglich Quaderüberdeckungen. In der Zeile, wo das Ungleichheitszeichen steht, da wird das Infimum gebildet, jetzt bezogen auf eine Überdeckung von C durch beliebige kartesische Produkte. Nämlich, hier hat man jetzt Mengen AI in RN, Mengen BI in RM und diese Mengen, das Produkt AI kreuz BI, wenn man das vereinigt, soll C überdecken. Und dann gilt das größer gleich deshalb, weil man einfach viel mehr Mengen zur Verfügung hat und bei der Infimumbildung wird man im Allgemeinen kleiner werden. So, ja, versteckt ganz unten rechts auf der Seite steht, dieses Infimum, das letzte, ist aber nach Definition nichts anderes als LN kreuz LM von unserer Startmenge C. So, nach all dieser Indexrechnerei und der doch etwas schwierigen Nomenklatur haben wir jetzt die Ungleichung Nummer 1 bewiesen. Jetzt geht es auf Seite 336 weiter mit der anderen Richtung. Jetzt schauen wir uns an die Ungleichung Nummer 2. Wir nehmen oder wir behaupten, dass n plus m Maß Lebesgue von A kreuz B ist kleiner oder gleich Lebesgue-Maß von A mal Lebesgue-Maß von B mit der entsprechenden Dimension, also für alle Teilmengen A von Rn und für jede Teilmenge B von Rm. Da reden wir gleich drüber. Als erster Satz steht auf der Seite 336. Man beachte weiter, also nehmen wir die Nummer 2 mal zur Kenntnis. Angenommen, die Nummer 2 ist richtig. Dann erinnern Sie sich an die Charakterisierung des Produktmaßes. Dann hat das Lebesgue'sche Maß mit der Dimension n plus m, nämlich genau die Eigenschaft Stern, über die wir vorhin geredet haben, nämlich die Eigenschaft Stern, die das Produktmaß als sozusagen maximal mögliches Maß charakterisiert. Die Eigenschaft Stern, die steht auf der Seite 333 oben. Also 2 impliziert die Aussage, dass ln plus m diese Eigenschaft Stern hat und damit, nach dem, was wir uns überlegt haben auf der Ergänzungsseite, gilt dann das rot eingerahmte. Das Lebesgue-Maß mit der Dimension n plus m ist kleiner oder gleich dem Produktmaß von ln mit lm. Bleibt also 2 zu zeigen. Wir haben die Menge a und die Menge b und die Menge a und auch die Menge b überdecken wir mit Quadern QI und QJ Schlange in den entsprechenden euklidischen Räumen. Und zwar so in möglichst guter Weise, dass die Summe der Quaderinhalte die Maße von a bzw. b bis auf ein Epsilon approximieren. Epsilon ist gegeben und was wir tun, die jeweiligen Lebesgue-Maße möglichst gut mit einer Überdeckung realisieren. Wenn wir Überdeckungen sowohl von a als auch b haben, dann vorletzte Zeile, bekommen wir eine Überdeckung von a Kreuz b durch die Produkte der entsprechenden Quader, also QI Kreuz QJ Schlange und Vereinigungsmenge über I und J. Und weil das so ist, gilt die letzte Zeile. Monotonie, das n plus m dimensionale Maß von a Kreuz b, ist nach oben abgeschätzt durch die Doppelsumme der Elementarvolumina. Und das wiederum ist das Produkt, diese Doppelsumme, das Produkt der Summe der Elementarinhalte von den Quadern QI mit multipliziert mit der Summe der Elementarinhalte der Quader QJ Schlange. Wie haben wir die Überdeckungen gewählt? Und zwar so, dass die zweite Zeile gilt. Die entsprechenden Summen sollten die Maße bis auf ein Epsilon approximieren. Und wenn Sie das ausrechnen, was da rauskommt, zweite Zeile, das Produkt der beiden Summen ist nach oben abgeschätzt durch das Produkt der Lebesgue-Maße, der Mengen, plus Epsilon, dann kommt ln a plus ln b, plus Epsilon Quadrat. Ja, ohne Einschränkung kann man annehmen, dass beide Mengen endliches Maß haben, sonst ist man eh fertig. Und dann lässt man Epsilon gegen 0 gehen und was man bekommt, ist dann die Behauptung Nummer 2. Und damit ist letztlich gezeigt, das, was man will, nämlich das Maß ln plus m auf rn plus m ist das Produkt von ln mit lm. So viel dazu. Produktmaß, Einordnung mit dem n-dimensionalen Lebesgue-Maß als Produkt, n-faches Produkt des eindimensionalen Lebesgue-Maßes. Bevor wir uns dieser Anwendung wieder widmen, also iterierte Integrale ausrechnen, da wollen wir zunächst mal die Situation des iterierten Integrals oder der Berechnung von Volumina mit Produktmaßen, wobei Volumina natürlich nur symbolisch zu verstehen ist. Das wollen wir uns näher angucken. Und das führt auf den Satz von Fubini auf Seite 337 unten, der Satz 2511. Da geht es also wirklich darum, wie man mit geeigneten Methoden Produktmaße ausrechnen kann von Mengen. Die Situation wie vorher auch. Trägermenge x, Trägermenge y, auf x das Maß Lambda und auf y das Maß Rho. Ansonsten keinerlei Bedingungen an die Maße oder die Räume. Die erste Aussage: Das Produktmaß ist ein reguläres Maß auf dem Produktraum. Was heißt das? Zu einer beliebigen Menge im Produktraum findet man eine messbare Menge, messbar bezüglich des Produktmaßes, mit der Eigenschaft, dass die gegebene Menge a enthalten ist in der maßgleichen Obermenge, wobei maßgleich jetzt schon vorwegnimmt, man hat Lambda Kreuz Rho von der gegebenen Menge ist Lambda Kreuz Rho von der messbaren Obermenge B. Also Produktmaß stets regulär. Man findet maßgleiche messbare Obermengen. Also maßgleich natürlich bezogen auf das Produktmaß. Interessant, hier wird nichts weiter vorausgesetzt, was die Maße Lambda und Rho betrifft. Das Maß immer, Produktmaß ist immer regulär. Aussage 2, da geht es darum, wie man das Maß berechnet. Vorhin war die Warnung, wenn A eine beliebige Teilmenge von X ist, B eine beliebige Teilmenge von Y, dann gilt das, was jetzt im Teil 2 eingerahmt ist, mit einem Ausrufezeichen versehen, im Allgemeinen nicht, man hat nur kleiner gleich. Die Situation wird gut, das habe ich vorhin auch schon angedeutet, wenn man bei der Wahl von A und B nicht zu willkürlich ist, abgekürzt im Teil 2 steht, wenn A Lambda messbar ist und B Rho messbar, dann ist natürlich A Kreuz B messbar bezüglich des Produktmaßes. Und das Produktmaß der Produktmenge, das ist wirklich das Produkt der Maße der einzelnen Anteile, also Lambda A multipliziert mit Rho von B. Also alles ist gut, das Produktmaß verhält sich so, wie man es möchte, zumindest auf den messbaren Mengen A Kreuz B, wenn A also aus M Lambda ist und B aus M Rho. Teil 3, da wird gerechnet. Dann nehmen wir irgendeine Teilmenge des Produktraums. Also nicht eine Menge vom Typ A Kreuz B, sondern es kann irgendeine Teilmenge sein, wobei das Wort irgendeine schon wieder zurückgenommen wird. Diese Teilmenge soll sigma-endlich sein bezüglich des Produktmaßes. Was heißt das? Das heißt, man findet messbare Bausteine von S, eine Folge von Mengen SK, messbar bezüglich des Produktmaßes. Diese Bausteine sollen endliches Produktmaß haben und Baustein, wenn ich die SK zusammennehme, dann bekomme ich S. Also die Menge S, die ist nicht völlig willkürlich im Produktraum, sondern sie soll zumindest Bausteine haben, die messbar sind und endliches Volumen. Wobei Volumen hier natürlich meint Produktmaß. Dann kann man zu dieser Menge S Schnitte assoziieren. Man gebe sich in Punkt Y im Raum Y vor und betrachte die Mengen, den Schnitt, S mit Index Y. Das sind jetzt alle Punkte X aus dem Raum X, sodass X, feste zweite Koordinate Y in S liegt. Das ist der Schnitt SY. Der Schnitt SX, das sind jetzt alle Punkte Y in Y, sodass die Punkte mit fester erster Koordinate X und zweiter Koordinate Y wiederum zu S gehören. Also bei den Schnitten SY ist das Y fest. Man guckt sich alle Punkte der Form X, Y an in S und bei SX ist es genau umgekehrt. Unten in dem Bild auf der Seite sehen Sie, da ist ein X fest gewählt und man schneidet sozusagen die Menge S durch den Punkt X und trägt dann den Schnitt SX als Teilmenge von Y auf. Also der Index bezieht sich immer auf sozusagen die andere Koordinatenrichtung. Bei SY werden die X zusammengefasst und bei S-Index X, da schaut man sich die Punkte Y an im Raum Y, sodass bei fester erster Koordinate die Punkte X, Y zur Menge S gehören. So, also S ist eine gute Menge, Sigma endlich, Teilmenge des Produkts. Dann schaut man sich die Schnitte an und die Aussagen, die gemacht werden, die Schnitte sind messbar bezüglich Lambda bzw. Rho für entsprechend andersrum, was das Maß angeht, fast alle y bzw. fast alle x. Also SY ist eine Teilmenge von x, sprich da macht die Frage nach Lambda-Messbarkeit Sinn. Und es stellt sich raus, SY ist Lambda-messbare Teilmenge von x für Rho fast alle y. Und umgekehrt, also heißt umgekehrt, mit entsprechend vertauschten Maßen verhält sich das bei den Mengen Sx. Also die Schnitte, die man von der Menge S machen kann, die sind für fast alle Basispunkte messbare Mengen. Gut, das ist eine Erkenntnis, wo man sagt, aha, da kann man nicht so viel mit anfangen. Interessanter ist das, was auf der Seite 340 passiert, oben. Da kann man sich die Volumina der Schnitte als Funktion des Basispunktes anschauen. Also man bildet die Funktion, meinetwegen y, Basispunkt, wird abgebildet auf das Lambda-Maß des Schnittes SY. Und diese Funktion, die ist integrierbar bezüglich des Maßes Rho, das ja auf Y lebt. Und die andere Schnittfunktion, jetzt misst man das Rho-Volumen der Schnitte SX, fasst das als Funktion des Parameters X auf und diese Funktion ist Lambda-integrierbar über den Raum X. Und die eingerahmte Formel motiviert jetzt vielleicht den ganzen Aufwand, wo man wirklich fast Schwierigkeiten hat, die Sachen auseinanderzuhalten, notationstechnisch. In dem eingerahmten Kasten steht das, was man sich vorstellt, nämlich man kann das Volumen von S ausrechnen, indem man zunächst die einzelnen Schnitte, die Flächeninhalte berechnet und dann über die Schnitte integriert. Korrekt und angepasst, das Produktmaß Rho Lambda Kreuz Rho der Menge S ist das Integral über den Raum X, der Rho-Volumina der Schnitte Sx integriert bezüglich des Maßes Lambda. Hier haben wir im Integral mal die Integrationsvariablen mitgeschleppt ausnahmsweise. Und das wiederum, da fehlt das Gleichheitszeichen, das wiederum ist gleich dem Integral über y, über den Raum y integriert wird bezüglich des Maßes Rho. Und wen integriert man? Man integriert das Lambda-Maß des Schnittes Sy. Unten steht nochmal auf der Seite plakativ in Worten, was da gemeint ist. Das Volumen von S, also das Lambda-Kreuz-Rho-Maß von S, ist das Integral, das Volumen bekommt man durch Aufintegrieren der Flächeninhalte der Schnittflächen, und zwar unabhängig davon, in welcher Reihenfolge man schneidet. Und diese Aussage wirklich anschaulich interpretiert im R2 oder R3, das nennt man das Prinzip von Cavalieri. Zusammengefasst bei uns als eine Teilaussage des Satzes von Fubini. Und nochmal die Warnung, man braucht wirklich, dass man von einer sigma-endlichen Menge startet. Die Beispiele, wo das schief geht, die sind zwar pathologisch, aber die Formel, die eingerahmte auf der Seite 340, die gilt wirklich nur unter der Voraussetzung, dass S sigma-endlich ist bezüglich des Produktmaßes. Für die praktische Anwendung, Lebesgue-Kontext, ist das alles kein Problem. Der Satz ist aber noch nicht zu Ende. Die Nummer 4. Da geht es darum, wir haben eine Funktion F auf dem Produktraum mit Werten in R quer, irgendwas. Und diese Funktion, die soll integrierbar sein bezüglich des Produktmaßes Lambda Kreuz Rho. Eine technische Voraussetzung, man muss wissen, dass die Menge der Punkte x, y, auf denen die Funktion f nicht verschwindet, also wo wirklich was passiert, dass diese Menge sigma-endlich ist bezüglich des Produktmaßes. Und das sollten Sie sich überlegen, ist richtig, wenn man nicht nur Integrierbarkeit voraussetzt, sondern Summierbarkeit. Auch wieder in der Praxis, kein Problem in der Regel. Gegenbeispiele, wo das nicht der Fall ist, sind schwierig hinzuschreiben. Aber man sollte die Voraussetzung nicht unterschlagen. Die Voraussetzung, dass die Menge der Punkte, wo die Funktion ungleich 0 ist, dass die sigma-endlich ist bezüglich des Produktmaßes. Ja, was ist dann die Folgerung? Man kann ausintegrieren bezüglich einer Variablen und damit neue Funktionen erzeugen. Zunächst kann man f ausintegrieren über den Raum x nach der Variablen klein x bezüglich des Maßes Lambda und sich das als Funktion der Variablen y anschauen. Und dann wird in dem Teil 4 festgestellt, die Funktion, die man so integriert, hätte ich bald gesagt, definiert, ist roh integrierbar und speziell auch messbar. Umgekehrt oder dual dazu, man integriert f bezüglich der y-Variablen aus über den Raum y, macht das bezüglich des Maßes rho, das passiert bei festem x, bedeutet, man generiert eine Funktion von der Variablen x auf dem Raum groß x. Die Feststellung, diese Funktion, die ist für sich genommen lambda integrierbar. Wäre nicht so interessant, wenn nicht das gilt, was in der letzten Zeile der Seite 341 jetzt anfängt, nämlich das Integral der Funktion f über den Produktraum bezüglich des Produktmaßes, das ist tatsächlich das iterierte Integral unabhängig von der Reihenfolge. Das heißt, erste Zeile von Seite 342, Sie integrieren erst die Funktion fxy nach der Variablen klein y, nach dem Maß rho wird integriert. Sie haben dann eine Funktion von x und integrieren diese Funktion bezüglich des Maßes Lambda. Also ein iteriertes Integral. Man fängt mit dem Integral nach der Variablen y an. Und das wiederum ist gleich dem dualen Prozess mit vertauschten Variablen. Also gleich dem Ergebnis, das man bekommt, wenn man innen zunächst nach x bezüglich Lambda ausintegriert und die Resultate, das ist eine Funktion von y, über den Raum groß y nach der Variablen klein y bezüglich des Maßes rho integriert. Also nochmal, wenn die Funktion f auf dem Produktraum nicht allzu schlecht ist, also die Menge der Punkte, wo sie nicht verschwindet, sigma-endlich ist, dann ist das Doppelintegral, wenn Sie so wollen, das auf der Seite 341 unten hingeschrieben wird, das Integral bezüglich des Produktmaßes, ausrechenbar, indem man die iterierten Integrale nimmt. Und wie man die Reihenfolge dabei wählt, ist völlig unerheblich. Entsprechend mit Induktion hat man n-fache Versionen. Das heißt, wir können beim Lebesgue-Integral das Integral über den Rn bezüglich bezüglich Ln auch als n-fach iteriertes Integral bezüglich L1 ausrechnen. Paar Bemerkungen. Die Aussage Nummer 3 impliziert die Aussage 4. Warum? Die Aussage Nummer 3 ist sozusagen die Variante von 4 für charakteristische Funktionen. Benutzen Sie die Nummer 4 für den Fall, dass f die charakteristische Funktion einer Menge s ist. Andersrum, die Nummer 3 ergibt 4 für den Fall f charakteristische Funktion einer sigma-endlichen Menge. Dann hat man es für Treppenfunktionen und letztlich bekommt man dann die Nummer 4 so, wie es formuliert worden ist. Alle anderen Aussagen, die ziehen sich, sind sehr technisch. Ich will nicht sagen schwer, aber doch mit einem technischen Aufwand verbunden. Und wer die Beweise nachlesen will, der findet Details dazu in Federers Buch. Das geht los auf Seite 115 und zieht sich eine ganze Weile. Ja, die Nummer 3, das machen wir in der nächsten Vorlesung. In der nächsten Vorlesung starten wir dann mit einem Beispiel und einer Warnung. Das zeigt, dass man die Sigma-Endlichkeit wirklich nicht vernachlässigen darf. Soll heißen, wenn man in 3 oder 4 die Voraussetzung der Sigma-Endlichkeit fallen lässt, dann ist der Satz von Fubini bzw. das Prinzip von Cavalieri oder die Berechenbarkeit des Integrals mit iterierten Integralen, das ist dann im Allgemeinen nicht mehr richtig.